50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Eine Woche ist vergangen, das bedeutet, es gibt neue schwarz-gelbe Geschichten zu erzählen und heute begrüße ich jemanden, der die Räumlichkeiten, in denen wir hier aufzeichnen, allerbestens kennt. Er ist der ehemalige Sportchef der Ruhrnachrichten und der Chef der BVB-Redaktion gewesen, Sascha Klaverkamp. Schön, dass du da bist, Klavi, freue ich mich sehr drüber.
Ich freue mich auch, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Mittlerweile hat es sich ja ein bisschen vom Sport weggezogen, ne?
Nicht nur ein bisschen, also der Sport ist nur noch eine absolute, spielt nur noch eine absolute Nebenrolle, aber das habe ich mir ja so bewusst ausgesucht, dass ich nochmal was ganz anderes machen möchte nach über 20 Jahren hier bei den Ruhrnachrichten bei Lansing Media und bin in dem fast jetzt einem Jahr, in dem ich jetzt weg bin, da auch nicht enttäuscht worden, was das angeht. Also ganz neue Aufgabe, ganz neue Geschichten, um die ich mich kümmern darf und das macht mir eine Menge Spaß.
Apropos Geschichten und Dinge, wir werden natürlich jetzt zurückblicken auf einige Highlights deiner, ich sag jetzt mal, Karriere als BVB-Reporter. Ja. Aber du kannst ehrlich sein, wie viel BVB und Borussia verfolgst du denn noch?
Also ich verfolge den BVB und all das, was da passiert, schon noch sehr. Natürlich nicht mehr so intensiv wie zu meiner beruflichen Zeit hier. Klar, also da war ja von morgens 6 bis abends 23 Uhr X immer irgendwie so ein Grundrauschen, so ein Grundalarm nötig auch. Passiert irgendwo was, was auch nur ansatzweise mit dem BVB zu tun hat, haben wir reagiert und zumindest überlegt, müssen wir daran, ist das was für uns, müssen wir das auch selber nacharbeiten, muss das noch irgendwo auf irgendeinem Kanal ausgespielt werden, müssen wir den BVB-Verantwortlichen dazu anrufen und so. Du warst immer so ein bisschen unter leichtem Strom. Und das ist natürlich weg, weil ich das nicht mehr muss. Wenn was beim BVB passiert, dann passiert es und ich nehme es dann in den Medien wahr, aber natürlich nehme ich es in den Ruhrnachrichten auch noch wahr, weil ich natürlich das auch noch verfolge, was die Kolleginnen und Kollegen auch zu Schwarz-Gelb machen. Aber dieses, wie gesagt, ständige 24 Stunden Schwarz-Gelb-Flimmern vor Augen, das ist natürlich nicht mehr da.
Du hast dich für ein paar Anekdoten und Geschichten entschieden, die ja bei mir schon so eine kleine Vorfreude auslösen, muss ich sagen, weil das eine, das liegt gar nicht so lange zurück, 2021, und wir haben tatsächlich hier in den ganzen Folgen bislang, auch in der vergangenen Woche mit Heiko Wasser oder mit Hansi Küpper oder mit wer auch immer alles schon da war, eigentlich nie so wirklich über Jürgen Klopp gesprochen. Das ist ganz interessant, weil er natürlich die große Figur der letzten Jahre in Dortmund gewesen ist, auch wenn er jetzt schon einige Jahre in Liverpool tätig ist, aber trotzdem, das haben wir bislang noch nie so thematisiert, und da gab es aber ja eine spezielle Auszeichnung hier auch im Stadion. Was ist da passiert und wie hast du das erlebt?
Prinzipiell erstmal zu Klopp. Natürlich haben wir total viele Erlebnisse mit ihm. Gab auch ein paar negative. Na klar, wenn irgendwann der Druck kommt und Spiele verloren werden, dann ist auch ein Jürgen Klopp nicht immer der smarte, entspannte Entertainer und angenehme Gesprächspartner. Aber es überwiegen natürlich die total vielen positiven Erlebnisse. Und als er schon länger weg war, du hast es gesagt, ist jetzt rund 3 Jahre her, da war er im Signal Iduna Park nochmal zu Gast im Westfalenstadion und aus ganz besonderem Grund, denn es hatte gar nichts mit dem Fußballspiel zu tun. Da rollte kein Ball, da wurde nichts an- oder abgepfiffen, sondern es ging darum, ihm, Jürgen Klopp, einen Preis zu verleihen. Und das klang für mich erst so ein bisschen skurril, weil er bekam den Deutsch-British Friendship Award verliehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber warum verleiht ihr ihm den dann nicht in England? Nein, sie wollten ihm diesen Award eben in diesem Stadion, ausgerechnet da, dann eben auch verleihen, wo er eben so richtig groß durchgestartet ist, wo er eben auch tolle Erfolge hat und wo man ihn bis heute natürlich aufgrund seiner Art, seiner Erfolge auch absolut verehrt. Und dann bekam er diesen Award und man hat sich dann, die Ausrichter dieses Awards haben dann sich im Stadion überlegt, ich durfte dabei sein bei der Verleihung. Wie machen wir so ein passendes Rahmenprogramm für German-British-Friendship, so, was machen wir da? Und dann war der Empfang unten, da wo die Trainerbänke halt sind, am Spielfeldrand. Und da war so ein bisschen Come-Together, gab es was zu trinken und man traf viele bekannte Gesichter. Und auf einmal begann dann ein Dudelsackspieler mit der Musik. Man kann ja Dudelsackmusik mögen oder nicht, aber es war schon irgendwie was Besonderes, weil das hallte natürlich durch dieses dann eigentlich ja sonst rappelvolle, aber in dem Fall ja quasi fast leere Stadionhalle dann diese Dudelsackmusik, und der Dudelsackspieler führte dann alle Gäste quasi wie in Lemminge, liefen alle hinter ihm her, die Ränge hoch bis in den Bereich, dann in den VIP-Bereich, wo dann die Verleihung für Jürgen Klopp stattfand. Und dann kam er eben, dann kam Jürgen Klopp durch die Tür und es war so, als wäre er im Grunde nie weg gewesen. Die Tür flog auf, der Raum flutete sich mit Licht und seiner Aura. Und er wurde dann aber auch noch überrascht an dem Abend, weil der Preis wurde dann überreicht von Campino, dem Sänger der Toten Hosen. Und ja, mittlerweile, glaube ich, schon seit vielen Jahren einer der Freund von Jürgen Klopp und Wegbegleiter auch in Liverpool. Naja, und dann gab es halt darüber ein paar launige Gespräche und viele wollten natürlich die Nähe zu Jürgen Klopp an dem Abend, und dann gab es Selfies hier und Schnacken da, und wir standen dann mit ein paar Journalistenkollegen irgendwie am Rand und die Verleihung war vorbei und dann kam der typische Klopp im Stadion. Er sah uns, ach, da seid ihr ja, kam zu uns, habt ihr mir ein Bier mitbestellt? Ja, haben wir nicht, wir wussten nicht, dass du kommst. Olli Müller noch ein Bier mitbestellt, dann gab es das Bier für Jürgen Klopp, und dann erzählt er einfach so: Wie geht's, Jungs, was gibt's Neues, machst du immer noch denselben Job? So, ne? Also als wenn du dich mit Kumpels an der Theke unterhältst. So standen wir da mit Kloppo, und er nahm sich Zeit für jeden, der dann auch noch kam und lieb fragte, darf ich noch ein Selfie machen, ein Autogramm? Und als er dann nachher ging, sagte er zu unserer Kombo: Jungs, wenn ihr in Liverpool seid, ne, komm vorbei, aber mit dem Augenzwinkern, ne? Nach dem Motto, vielleicht meinte er damit auch, schön, dass ihr mich in Ruhe lasst und ich ein bisschen Distanz zwischen euch und mich gebracht habe durch meinen Wechsel zum FC Liverpool. Ja, es war also für ihn, man merkte das an dem Abend, auch ein sehr besonderer Moment auch. Er hat diesen Award, den er bekommen hat, dann im Westfalenstadion auch im Grunde all jenen gewidmet, die sich auch als Brückenbauer für eine Völkerverständigung zwischen Deutschen und Engländern eben einsetzen, und sah sich da nur als aktuelles Beispiel, der diesen Award aber dann eben stellvertretend für viele andere bekommt. Also nicht nur auf sportlicher Ebene, auch auf gesellschaftlicher Ebene, politischer Ebene, allen Brückenbauern sei Dank. Und das hat er an dem Abend auch nochmal betont, dass das nicht sein Preis sei, sondern ein Preis eben für viele Brückenbauer, die dazu beigetragen haben, dass eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sich das Verhältnis mittlerweile zwischen Deutschen und Engländern wieder so entspannt hat. Und natürlich ist er für uns da ein unfassbar genialer, auch deutscher Botschafter in London.
Ja, das muss man auf jeden Fall so betonen, finde ich. Wie war das für dich als Dudelsackspieler da unten auf dem Rasen?
Nee. Der Rock hat ein bisschen gezwickt, so in Italien. Nein, es war halt sehr lustig irgendwie, ne? Dann hinter einem Dudelsackspieler her, um den Rasen, den heiligen Rasen des Stadions, und dann über die Ränge zu ziehen bis hoch zur Verleihung. Das war schon ein sehr witziger Moment. Und mit Kloppo haben wir natürlich auch so hinter den Türen das ein oder andere erlebt. Ich weiß noch, als er hier bei uns zum Talk zu Gast war, beim schwarz-gelben Talk hier bei uns bei den Ruhrnachrichten. Da war der Talk schon vorbei, und das ist ja immer so ein besonderer Moment. Wie sind Menschen, wie sind Gesprächspartner, wenn die Kameras aus sind? Wenn sie womöglich nicht mehr in irgendeiner Rolle sein müssen, wenn sie nicht mehr irgendwie besonders sympathisch rüberkommen wollen oder so. Und die Kameras waren aus, und wir haben dann hinter der Bühne quasi im Backstage-Bereich haben wir dann noch eine Currywurst zusammen gegessen, und dann verabschiedete sich Kloppo und sagte so: Ciao, bin dann weg. 2 Minuten später flog die Tür aber wieder auf und er kam rein. Wie gesagt, da musste er niemandem mehr irgendwas Witziges sagen, weil das Ding war ja längst gelaufen. Trotzdem, er kam rein, die Tür flog auf und er stand da, zeigte dann mit der Hand auf sein Knie und sagte: Jungs, ich suche einen Mann, weiße Haare, ungefähr so groß, zeigte auf Höhe seines Knies. Und alle lagen natürlich am Boden vor Lachen, weil allen klar war, er sucht Josef Schneck, den früheren Pressesprecher des BVB und seinen Medienberater. Josef war ja auch immer dabei, und er suchte ihn. Und er hätte uns einfach sagen können: Ey Jungs, wisst ihr, wo Josef ist? Und alle hätten gesagt: Eben weiß ich nicht, ist gerade nicht hier. Nein, es kam mit einem Kloppo genialen Gag halt um die Ecke. Und das hat ihn ausgezeichnet. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, da bei diesem British German oder Deutsch British, war auch so ein bisschen hölzern dieser Award genannt, aber eine tolle Auszeichnung, dann dabei sein zu dürfen.
Das ist die erste Anekdote, und man merkt schon, du bist wieder in der Redelaune, wie wir sie von früher kennen. Ja, ist wunderbar. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, aber die anderen Geschichten, die sind speziell eine. Wir gehen mal chronologisch vor und gehen rückwärts sozusagen, stammt aus einem Spiel, wo Borussia Dortmund ja gar nicht teilgenommen hat. Nämlich das legendäre WM-Halbfinale 2006.
Richtig.
Ich weiß natürlich noch, wo ich das damals gesehen habe. Und ich weiß auch ganz genau, dass mit dem ersten Tor der Italiener die Stimmung massiv in den Keller gegangen ist. Und spätestens mit dem 2:0 dann die Leute einfach wortlos die Veranstaltung verlassen haben. Du warst im Stadion?
Ich war im Stadion an dem Abend nicht als Berichterstatter, wie sonst bei einigen WM-Spielen 2006, sondern als Zuschauer. Ich hatte Karten bekommen, auf legalem Wege bei der Bestellung berücksichtigt worden oder bei der Bewerbung um Karten. Wir hatten Karten bekommen, meine Frau und ich waren im Stadion und natürlich berauscht wie jeder andere, der abends da auch im Stadion war, von diesem wirklichen unfassbaren Sommer, der sich bis dahin durch ganz Deutschland gezogen hatte, mit Partys überall, mit Völkerverständigung, mit Menschen, die aus verschiedenen Nationen zusammen gegrillt und gefeiert haben, auf der Straße sich umarmt haben. Unfassbare Zeit. Diese WM 2006 und Deutschland ein unglaublich herziger, offenherziger, sympathischer Gastgeber. Viele Leute haben aus dem Ausland entdeckt, ey, die Deutschen haben ja Humor. Unfassbar. Dachte ich gar nicht, dass die auch so einen Humor haben und so gut drauf sind. Ja, und das war eine coole Zeit. Und dann kam eben dieser Abend, dieser 4. Juli 2006, dieses WM-Halbfinale. Natürlich war die Hoffnung riesig, gerade dann in Dortmund vor dieser Kulisse mit diesem Hammerpublikum, was ja auch so richtig zünden kann, wie ja das 3 Wochen vorher beim Spiel gegen die Polen ja auch geklappt hat, wo die Ränge die Mannschaft immer wieder angeschoben haben und frenetisch angefeuert haben. An diesem 4. Juli haben sie das auch und es war ja ein unfassbares Spiel. Es ging hin und her, Chancen auf beiden Seiten, der junge Lukas Podolski vergibt Hochkaräter, Jens Lehmann, ja auch der BVB-Bezug im deutschen Tor, für ihn retten einmal Pfosten, einmal Latte bei italienischen Schüssen, auch Gigi Buffon auf der Gegenseite in Weltklasseform, also Buffon, klar, wann war der mal nicht Weltklasse, also ein unfassbares Spiel, es geht hin und her, es geht in die Verlängerung und wie das so ist, ganz kurz vor der Verlängerung macht sich natürlich auch so ein bisschen diese Meinung breit, hey, Elfmeterschießen, wenn es gleich ins Elfmeterschießen geht, wir Deutschen brauchen keine Angst haben vor dem Elfmeterschießen. So. Und dann kommt eben diese 119. Minute, diese vorletzte Minute der Verlängerung. Pirlo steckt durch auf Grosso Schlenz in den Winkel, 1-0, bam. Und wie du sagst, es ist so, als hätte man nicht nur diesem Stadion in diesem Sekundenbruchteil, sondern als hätte man diesem ganzen Sommermärchen in diesem einen Sekundenbruchteil den Stecker gezogen, das Licht ausgeknipst. Es war wie abgeschnitten, weil alle schockiert waren und es waren ihnen mehrere Dinge bewusst, eben das ist jetzt zu Ende, obwohl das Spiel ja noch lief, aber jedem war klar in diesem Moment, und auch den Spielern, den deutschen Spielern auf dem Feld hast du es angemerkt. Sebastian Kehl hat ja in der Anfangsformation gestanden, viel Dortmunder Bezug, der wurde Donker ist dann reingekommen und so. Also es war ja schon schwarz-gelb auch auf dem Rasen. Und dann hast du aber gemerkt, okay, Leute, wir haben hier was Tolles erlebt und es ist was Unfassbares, war im Grunde ja die größte deutsche Fußballparty aller Zeiten bis dahin. Und auch, glaube ich, seitdem hat es keine vergleichbare mehr gegeben. Aber dann fällt dieses Tor und alles quasi bricht zusammen. Dann kommt ja noch das 2:0, eine Minute später, der Konter. Alessandro Del Piero verwandelt zum 2:0. Das hat aber nur noch so, glaube ich, so ein bisschen trance-mäßig jeder so wahrgenommen, weil eigentlich schon nach dem 0-1 klar war, auch bei den deutschen Spielern ging nichts mehr, weil die auch merkten irgendwie, das war wie so ein Schlussstrich und dann ein Märchen, der letzte Punkt
eines Märchens. Das ist auch interessant, weil, also jeder kann sich wahrscheinlich, der sich für Fußball interessiert, erinnern, wo er das Spiel damals geguckt hat und wie das
abgelaufen ist. Wo er nachher geweint hat, weiß heute auch noch jeder wahrscheinlich.
Ja, ich hatte zum Weinen keine Kraft mehr in dem Moment, sagen wir es mal so, weil ich hatte mich auch jahrelang auf diese Weltmeisterschaft extrem gefreut und ich war auch bei einem Spiel in Dortmund im Stadion, das war Togo gegen Schweiz in der Vorrunde und da war die Stimmung auch wirklich, also sensationell, wie die Fans, die ja unterschiedlicher nicht hätten sein können aus beiden Lagern, dieses Spiel auch gefeiert haben, das war wirklich phänomenal. Aber was ich da nochmal fragen wollte, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von BVB-Spielen du in diesem Stadion gesehen hast, es werden einige gewesen sein und fühlt es sich dann anders an, dieses Knistern im Vergleich zu so einem WM-Halbfinale, wenn vielleicht ein besonderes Champions-League-Spiel ansteht? Es gab damals ja auch diesen Lauf in Richtung Champions-League-Finale 2013 beispielsweise, ja, nach vielen, vielen Jahren auch ohne Champions League, und dann sind sie so weit gekommen und dann geht man da zum Spiel und man weiß, heute geht es jetzt irgendwie um Einzug in ein Halbfinale oder sowas. Dann ist ja ein gewisses Knistern in der Luft.
Absolut.
Du hast das gerade auch schon so beschrieben, dass das bei diesem WM-Halbfinale 2006 ja eigentlich auch so war. Aber war es anders als bei einem BVB-Spiel?
Na, anders. Es war aber total vergleichbar zu eben diesen wirklichen K.O.-Spielen, wo jeder weiß, wer ins Stadion geht, hopp oder top. Was natürlich noch dazu kommt, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, die erlebst du in deinem ganzen Leben vermutlich nur einmal, wenn du Glück hast, zweimal. Aber ob du dann jedes Mal ins Stadion kommst, überhaupt ein Ticket bekommst, ist auch noch fraglich. Also das ist natürlich eine ganz, ganz rar gesäte Geschichte. Und jetzt will ich nicht sagen, der BVB hat hunderte von unfassbaren K.O.-Spielen oder so gehabt, aber das zu erleben mit dem BVB, dass es ein wichtiges K.O.-Spiel gibt, ob im Pokal oder international, das ist dann schon häufiger der Fall als so etwas, wo jedem klar ist, hey, es geht um die Weltmeisterschaft, das Größte, was man als Fußball erreichen kann, das Größte, was wir vielleicht auch als Fußballnation gewinnen können. Und da ist die Anspannung, diese Energie, die man auf den Rängen auch spürt, die in beide Richtungen geht, vom Rasen, wenn da jemand einen Zweikampf gewinnt, auf den Rasen, wenn da die Welle gemacht wird, das ist dann schon eine ganz besondere Energie, und die reißt auch jeden mit, die reißt auch jeden Berichterstatter mit. Das ist bei einem Champions-League-Spiel, oder ich erinnere mich zurück an das UEFA-Pokalspiel mit der Amoroso-Gala, Hattrick Amoroso gegen AC Mailand, eins der fantastischsten Spiele, die ich je im Westfalenstadion im Signal Iduna Park gesehen habe, das einen auch als Berichterstatter halt nicht auf seiner Sitzschale hängen lässt, sondern auch das wirft dich aus dem Sitz, und du merkst, wie das, wie du zuckst, wie du eigentlich ja beigebracht bekommen hast, Versuch, ne, Neutralität, Objektivität, sachliche Einordnung, das ist Makulatur, das funktioniert in solchen Momenten zu 100% nicht mehr, weil du einfach auch Teil dieser Energie bist, die da im Stadion um sich greift, und wenn das entscheidende Tor beispielsweise für die DFB 11 oder natürlich noch viel häufiger für den BVB fällt, dann bist du natürlich auch mit drin, und dann ist da nicht mehr viel mit entspannt und objektiv und ganz ruhig mal gucken, was da gerade so passiert.
Ja, man ist in dem Moment irgendwie so ein bisschen gefangen, ne? Weil die 80.000, die um einem herum sind, und das ist ja auf der Pressetribüne ganz extrem, weil es sind überall um einen herum Menschen.
Ja.
Über einem sind die anderen auf der Osttribüne, man guckt auf die Westtribüne, man sieht da an der Seite die Südtribüne, überall um einen herum sind Menschen, direkt vor der Pressetribüne sitzen ja ganz normal die Zuschauer, die dann auch teilweise zwischendurch mit einem kommunizieren. Und wenn man dann selber irgendwie mal die Wiederholung da anhat und dann fragen, die war das ein Elfmeter und so weiter. Genau. Also man ist irgendwie verbunden mit den ganzen Menschen, die da in dem Stadion sitzen. Und deswegen, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, man kann da im Prinzip nicht ruhig bleiben. Man wird mitgenommen und getragen von den ganzen Menschen, die da in dem Stadion sind, und von den Momenten auch. Und zwei weitere Momente, beziehungsweise ja, ein Moment, da hast du mir erzählt, natürlich, früher wurde ja noch neben dem Stadion trainiert, und das war natürlich auch sehr, sehr speziell.
Ja, da wo heute die Evonik Fußballakademie ihren Sitz hat, am Rabenloh, direkt im quasi Schatten des Stadions, da war ja viele Jahre das Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Und als ich anfing, so um den Jahrtausendwechsel rum, hier für die Ruhrnachrichten in Dortmund zu arbeiten und dann mich auch um den BVB zu kümmern, da war halt eben da der tägliche Einsatz Trainingsgelände, und im Wort täglich steckt schon einer der Unterschiede zu heute. Also es war früher natürlich eine viel entspanntere Medienlandschaft noch rund um den BVB. Das heißt, der BVB trainierte, man ging als Journalist hier aus der Stadt, von den Ruhrnachrichten ging man dahin, und man kam auch zum Training und hatte Zulass zum Gelände und konnte auch wirklich direkt am Rand des Trainingsplatzes stehen, die Spieler beobachten, und wenn die nach dem Training zurück in die Kabinen ging, konnte man auch mit den Spielern reden, konnte sagen, hey, Jan Koller, Thomas Rosicki, habt ihr gleich kurz Zeit nach dem Duschen einmal rauszukommen? Ich habe 2, 3 Fragen, und entweder haben gesagt, nö, heute nicht, oder ja, ich komme gleich. Und dann konntest du auch drauf setzen, ja, dann kam auch gleich jemand. Oder in meiner Anfangszeit hier da am Trainingsgelände am Rabenloh war Matthias Sammer Trainer der Borussia, und dann hieß es nach dem Training, ja, klar, Trainer kommt gleich nochmal eben raus. So, und dann gab es so eine kleine Kaffeebude in der Ecke. Da waren 2, 3 Stehtische mit ein paar Barhockern und eine kleine Theke drin und eine Kaffeemaschine, konnten wir uns ein Käffchen ziehen. Und dann kam Matthias Sammer dann raus und stellte sich hinter die Theke und beantwortete einfach so ganz entspannt ein paar Fragen nach dem Training. So, und dann kam 2-3 Minuten später vielleicht auch der Spieler raus, den du ja auf dem Rückweg vom Trainingsplatz zur Kabine gefragt hattest, ob er gleich nochmal für 2-3 Fragen Zeit hat. So, und dann hast du dann die Stimme vom Spieler dir geholt und es waren ja nur 3-4 maximal Journalisten vor Ort. Mehr gab es, es wäre heute undenkbar, wo da immer eine riesen Meute steht aus Kamerateams und Online-Berichterstattung und alles direkt live und alles, was man sieht auf dem Trainingsplatz, wird sofort getwittert, Instagram und was auch immer. Das gab es ja alles so in der Form nicht und das war alles ein bisschen ruhiger und deswegen ging das auch, dass der Verein sagen konnte, naja, die 2-3 Journalisten, die können sich benehmen, alles gut, alles nette Jungs und wenn die halt eine Stimme haben wollen, kein Problem, nimmt ja nicht überhand. Ist ja heute gar nicht mehr denkbar, diese Nähe von Journalist zu Spieler, weil bei der veränderten Medienlandschaft, ja. Und es war natürlich eine sehr schöne Zeit und gibt es ja auch so Begebenheiten, die heute auch nicht mehr denkbar wären in der neuen Medienlandschaft, dass du sagst, wenn du mit den Kollegen, mit denen wir uns immer super verstanden haben, Kicker, Sportmagazin, wenn die auch da waren und es war gerade ein Dienstag und die erschienen erst wieder mit ihrem Magazin am Donnerstag. Damals spielte online noch nicht wirklich eine Rolle. Dann haben auch schon mal die 2-3 anderen Kollegen gesagt, ja komm, dann schreiben wir die Geschichte alle zu Donnerstag, dann habt ihr nicht irgendwie den Nachteil, dass ihr erst Donnerstag erscheint, weil vielleicht kommen wir auch mal in den Genuss und sagen, oh, die Geschichte kann ich erst zu Samstag bringen und ihr wartet vielleicht auch mal so. Also das war so ein wirklich total vertrauliches Miteinander, auch unter den Medien, die so die, nennen wir es mal Stammkunden waren beim BVB, die immer da waren. Und das war auch eine Zeit, die auch aufgrund dessen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Naja, und die Nähe zum Stadion war natürlich auch immer so, wenn du als Spieler, wenn du quasi bei jedem Training auch das Stadion sehen kannst, das macht vielleicht auch was mit dir. Ne? Du bist nicht so wie jetzt weit weg in Brakel und fährst dann zum Spiel zum Stadion, sondern du bist wirklich immer in Stadionnähe und sagst, ja, wir haben das immer im Blick und am Samstag sind wieder 80.000 drin und denen wollen wir natürlich zeigen, dass sie zurechtgekommen sind und zurecht unsere Fans sind.
Was ich natürlich auch sehr schön finde, ich kann mir diese Kaffeebude ja vor meinem geistigen Auge so richtig vorstellen, wie ihr da gestanden habt. Aber das ist natürlich schön, dass dann auch so wenige da waren. Das ist so ein kleiner Kreis. Aber das macht es ja auch irgendwie ein bisschen besonders. Du hast auch gerade erzählt, dass man sich so abgesprochen hat, wann man welche Artikel veröffentlicht. Das ist heute ja komplett anders. Da möchte jeder sozusagen der Erste sein. Aber
am besten
muss ja,
live.
Ja, am besten live natürlich. Ja. Aber das muss ja eine ganz besondere Form von Verbundenheit auch zu den Kollegen gewesen sein tatsächlich, auch wenn sie nicht aus dem eigenen Haus waren.
Ja, ein richtiges Gentleman's Agreement, ne? Weil natürlich kann jeder mal in die Bredouille kommen, oh, ich habe es noch nicht zum Training geschafft oder keine Ahnung, ich habe das und das Zitat nicht richtig mitbekommen, kannst du mir das nochmal eben sagen, was er gerade gesagt hat oder in eine Situation kommen, wo du die Hilfe der Kollegen brauchst und dann war das immer ein wirkliches Gentleman's Agreement miteinander zu sagen, wir helfen einander, weil wir sitzen ja alle im selben Boot und wenn keiner irgendwie Mist baut und keiner irgendwie das für sich ausnutzt, weil man selber dann mal irgendwie der Erste ist und die anderen abgehängt hat, dann, und das hat immer so funktioniert, das war ein super verlässliches Miteinander mit ja an sich konkurrierenden Medien, dann ist das eine Arbeit, die in der Tat von viel Vertrauen geprägt war.
Da sieht man mal, ne? Also das ist nicht selbstverständlich tatsächlich. Heutzutage hat sich das ein klein wenig verändert, wobei ich sagen muss, aus eigener Erfahrung, die Kollegen, die kann man wirklich, kann man sehr gut aushalten. Also es ist, ist schon sehr, sehr nett. Aber Matthias Sammer, der ja auch als Motzki verschrien war, der kam dann nach jedem Training, hat mit euch gesprochen?
Ja, nach jedem nicht, aber sehr, sehr oft. Also ein, zweimal die Woche stellte sich der Rote, wie wir gesagt haben, dann auch. Und das auch nicht irgendwie so widerwillig oder irgendwie, man musste eine Stunde warten. Nee, der ging dann kurz in die Kabine, trank sich was oder wie auch immer. Und 3 Minuten später kam der in seinen Trainingsklamotten dann eben rüber in die, das war ja ein Weg von 20 Metern, von der Kabinentür bis zur Kaffeebude. Und dann stand er da, hat sich einen Kaffee mitgetrunken und dann hat man eine Viertelstunde geplaudert. Und das war's.
Du hast einen Namen erwähnt, dessen Trikot hängt hier. Wir können das ja mal zeigen für alle, die die Videovariante verfolgen bei YouTube. Kannst du gerne mal in die Hand nehmen auf der Rückseite.
Ah, ja? Tomasz Rosicki.
Einer der filigransten Spieler, die jemals für Borussia Dortmund gespielt haben.
Und auf jeden Fall.
Du hast ja eben über ihn gesprochen und du hast gesagt, da gibt es noch eine ganz besondere Geschichte, weil er damals, ja, also ich habe es ja gerade gesagt, er war nicht nur einer der filigransten Spieler, sondern zu seiner Zeit beim BVB vielleicht zusammen mit Marcio Amoroso der herausragende Fußballer, den diese Mannschaft damals hatte, 2002 deutscher Meister geworden. Wir wissen noch, wie er in Hamburg alleine auf das leere Tor gelaufen ist und da den Ball ins Tor gejagt hat dann. Aber du hast da auch noch eine spezielle Geschichte, die hat auch mit Hamburg zu tun.
Die hat auch mit Hamburg zu tun und man redet natürlich zu Recht bei Tomasz Rosicki über seine, vorrangig über seine fußballerischen Fähigkeiten, die grandios waren. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, diesem Jungen beim Spielen. Und das war ja wirklich dieser Spieltrieb, den man ihm anmerkte. Na, Gegenspieler zu Slalomstangen zu degradieren, war ja nicht, um sie zu demütigen, sondern einfach aus dem Spaß am Spiel heraus. Und die technischen Fähigkeiten, diese Spielintelligenz als Spielmacher, wie viel Kreativität da auch in der Entstehung jedes Angriffs von ihm kam, das ist noch nicht mehr etwas, was sich an Zahlen ablesen lässt von direkten Torbeteiligungen oder Toren. Und dann, wenn man weiß, oder wenn man ihn als schmächtigen Jungen sieht und du denkst, mein Gott, Junge, ich bringe dir morgen zum Training einfach mal eine Leberwurststulle mit und er heißt ja nicht umsonst Spitzname Schnitzel, weil ihm ja ganz am Anfang direkt hier in Deutschland einer gesagt hat, jetzt isst doch mal ein Schnitzel, weil man sich Sorgen gemacht hat, der Junge ist so dünn, der bricht ja irgendwie durch beim ersten Luftduell. Nein, wir wissen, er ist nicht durchgebrochen, er hat sich sogar richtig gut durchgesetzt und hat eben gezeigt, was er drauf hat. Dieser schmächtige und auch oft sehr schüchtern rüberkommende Mensch, Spieler, mit dem habe ich in der Tat ein Erlebnis gehabt, was ich eben seitdem auch so ein bisschen im Hinterkopf habe, wo man ihn vielleicht, wenn man das nicht kennt, auch, wo man es ihm nicht zugetraut hätte, wo man ihn vielleicht unterschätzt hätte. Es war nach einer Niederlage gegen den HSV, der Saisonstart des BVB war ohnehin richtig Mist und die Fans waren nicht nur sauer, sondern waren im Grunde explodiert. Sie hatten nach dem Spiel 0-2 zu Hause gegen HSV verloren, hatten die Stadiontore blockiert. Die Spieler und der Bus und alles kamen nicht mehr raus. Die Fans hatten die Tore blockiert und machten ihrem Unmut aber sowas von lautstark Luft und ließen sich auch von Ordnern, Polizei und so nicht dazu bewegen, den Platz an der Stroblerallee vor den Toren zu verlassen. So, und dann brauchte es einen wie Tomasz Rosicki, das meint man, wie gesagt, fast gar nicht, wenn man denkt, oh, der schüchterne Junge, der soll das machen? Ja, hat er gemacht. Der Tomasz Rosicki geht zum Zaun zu diesen wutentbrannten Fans am Tor und steht da wirklich fast Nase an Nase mit den Fans und dann kommt seine Sprachbarriere noch dazu, hat ja wahrscheinlich auch nicht alles verstanden, was sie ihm da entgegengeworfen haben, aber hat ihnen versucht, zu erklären, warum es schiefgelaufen ist und versucht sie zu besänftigen und auch ihre Probleme, ihre Sorgen dann auch wirklich anzunehmen und sich die anzuhören. Das hat mir sehr, sehr imponiert, dieser Moment, wo dieser schmächtige junge Mann, der auch Anfang 20 Grad war, da steht und sich diesen Fans, dieser Meute stellt und keine Angst davor hat, offenbar zumindest nicht, dass er da vielleicht irgendwie noch attackiert wird oder vielleicht auch sogar Prügel kassiert, was auch immer. Nein, der stellt sich ganz nah dahin und löst die Situation und kurz danach lösen sich dann auch die Fans oder löst sich die Fanblockade auf und Spieler, Mannschaften können dann auch das Stadion verlassen und auch wir Journalisten können das Stadion verlassen. Wir standen ja auch hinter diesem Zaun und in diesem ganzen Bereich, wo dann halt keiner rauskam vor den Kabinen, wo dann die Busse immer parken in den Katakomben des Stadions. Ja, und da hat an dem Abend sich der fußballerische, sportliche Respekt, den ich vor Tomasz Rosicki hatte, dann noch getoppt durch diesen menschlichen Respekt, den er seither von mir oder den ich für ihn entgegenbringe, weil heute will man sagen, diese Cojones, diesen Hintern in der Hose, das musste erstmal haben, um da wirklich hinzugehen und zu sagen, ey Leute, ich habe auch heute Pause gespielt, aber ich stelle mich.
Ja, ich finde das sehr bemerkenswert, weil du es ja gerade am Anfang nochmal beschrieben hast. Er kam hier hin, irgendwie spindeldürr und alle hatten Angst, dass er sich sofort verletzt oder ihm jemand wehtut und sich dann da hinzustellen. Und das hast du auch ja gerade gesagt mit der Sprachbarriere. Also ich habe, und ich, wie gesagt, bin großer Tomasz Rosicki-Fan gewesen seit jeher, nie ein deutschsprachiges Interview von ihm gesehen tatsächlich.
Ja, und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass der Junge sich traut, unterhin zu gehen und ja nur eine begrenzte Zahl an Worten wählen kann, um mit den Fans zu reden und sie zu besänftigen und vielleicht auch nicht alles versteht, wie gesagt, und nicht alles einordnen kann und sich dann zu stellen, finde ich umso bemerkenswerter und das muss ich sagen. Falls du zuschaust, Hut ab, Thomas Schosinski.
Ja, wir können ihm das Video ja gerne mal zuschicken, das ist gar kein Problem. Ja, wenn man dich so reden hört, vermisst du es denn wenigstens ein bisschen? Also nicht die Blockaden der Fans, aber insgesamt.
Ja, na klar, also wenn du mit auch so tollen Teams als Kollegen zusammengearbeitet hast, bei den Ruhrnachrichten viele tolle Leute über die Jahre, viele derer, die heute bei den Ruhrnachrichten aktiv sind, die waren als Jungs, Mädels bei uns in der Ausbildung, wir haben die als junge Leute hier aufgebaut und sind heute noch dabei und machen ihren tollen Job. Deswegen vermisse ich das natürlich schon ein bisschen, den Stress als Reporter rund um ein Spiel. Den vermisse ich eher nicht.
Eine letzte Frage noch. Es ist dann jetzt 18 Jahre später, dass wieder ein Turnier stattfindet in diesem Stadion. Hast du schon wieder auf legalem Wege Karten bekommen?
Ich habe mich gar nicht um Karten bemüht.
Oh.
Nein, also meine Euphorie, und das wäre eigentlich schon vermessen, es Euphorie zu nennen. Also meine Gefühlslage rund um die Nationalmannschaft ist so derart abgekühlt seit nicht nur erst wenigen Wochen, dass ich eigentlich keine Lust habe, mir ein EM-Spiel im Stadion anzuschauen.
Naja, Deutschland spielt ja hier wahrscheinlich gar nicht. Ja,
es muss ja nicht nur Dortmund sein, es könnte ja auch ein anderes Stadion. Also ich habe mich für kein Stadion um ein Ticket beworben für die EM. Mir hat einfach der Antrieb gefehlt zu sagen, boah, das packt mich jetzt, da will ich unbedingt dabei sein und mir ein Spiel angucken. Nee, dann lebe ich lieber von schönen Erinnerungen aus Zeiten, wo man so richtig Bock hatte auf Nationalmannschaft. Vielleicht kommen die Zeiten ja wieder, ich würde es unserer Nationalmannschaft gönnen, dass sie ein ganzes Land, so wie ich es ja eben skizziert habe, mitreißen kann und dass da richtig was passiert. Aber da sehe ich uns auch in diesem Sommer irgendwie nicht.
Naja, das Schöne ist ja, normalerweise spielt da die Mannschaft im schwarz-gelben Trikot.
Deswegen, das ist
wahr. Darauf haben wir immer Bock. Herzlichen Dank an dich, Klavi, dass du sehr den gerne Weg hier zurück in die alte Heimat gefunden hast. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Und ihr wisst das, 7 Tage müsst ihr warten, dann gibt es die nächste Folge mit tollen schwarz-gelben Geschichten. Und dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.